So, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, es geht weiter mit einem alten Bekannten und auch Dauerreferenten der Hauptfeindkonferenz, der auch sonst kein Unbekannter ist, nämlich Jörg Kronauer von German Foreign Policy. Man kennt ihn auch aus der Jungen Welt, wenn man die liest, und aus der Konkret. Unter anderem. Ich glaube noch ein bisschen mehr, aber das ist ja. Ja, Jörg hat ein Thema, das er immer hat, so ähnlich wie Rolf Fürst auch, und zwar zur außenpolitischen und militärischen Lage und Entwicklung des deutschen Imperialismus. Das kann man Jahr für Jahr fortsetzen und so auch dieses Jahr. Möchtest du noch was sagen oder gleich anfangen?
Wir können gleich
Na
anfangen.
gut, dann würde ich sagen,
Ja.
fang an.
Ja, perfekt. Ach so, mit Mikro oder kann
Ach
ich
so,
jetzt?
läuft das? Aufnahme? Übertragung läuft?
Ja,
Gut.
cool. Und funktioniert das Mikro so? Ja, cool. Okay, perfekt. Das Thema ist ein weites Thema und heute ist es umso weiter, als die außenpolitische und die militärische Lage nicht gerade übersichtlicher geworden sind im vergangenen Jahr. Ich versuche, das Ganze anhand von fünf Schwerpunkten zu bündeln. Es bleiben sicherlich Lücken, die wir nachher in der Diskussion füllen können. Aber ich hoffe, dass ich bei diesen fünf Schwerpunkten das Wichtigste zusammenkriege, was es zu diesem Thema hier zu sagen gibt. Diese Punkte, das wären als erster der, so würde ich das sehen, der Machtkampf zwischen, sagen wir mal, ich fokussiere es jetzt mal auf Deutschland, also auf den deutschen Imperialismus, zwischen Deutschland und Russland, wobei natürlich Deutschland nicht allein steht bei der Unterstützung der Ukraine im Ukraine-Krieg. Das zweite wäre dann ein kurzer Blick auf die deutsche Politik im Nahen und Mittleren Osten, die nicht unwichtig ist, auch wenn sie ein bisschen unter die, also jenseits des Blickwinkels gerät manchmal. Der dritte Schwerpunkt wäre die Politik gegenüber China. Der vierte wäre das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, das hochkomplex geworden ist. Und der fünfte Punkt wäre, was bedeutet das jetzt für die weitere Entwicklung Deutschlands selbst und Deutschlands innerhalb der EU? Das wären die fünf Schwerpunkte. Zum ersten, ja, ich muss nur noch eine kleine Vorbemerkung machen. Ich habe eine Karte dabei. Das ist eine Karte von der Bundeswehr, die ich hier dokumentiert habe. Die Bundeswehr druckt die so auf ihre Website. Die hier grau markierten Länder geben diejenigen Länder an, in denen deutsche Soldaten auf die eine oder andere Weise stationiert sind, also wo eben deutsche Soldaten in irgendwelchen Einsätzen sind, welche auch immer das sind. Das können ganz kleine sein, wie in der Westsahara. Jetzt weiß ich nicht, sieht man die Maus?
Ja,
Nee,
sieht man nicht.
sieht man nicht. Dann mache ich es hier mit. Können ganz kleine Einsätze sein, wie hier in der Westsahara. Da gibt es eine UN-Beobachtungsmission und da sind zwischen ein und drei Bundeswehrsoldaten mit dabei. Das ist also kein wirklicher Einsatz in dem Sinn, das ist mehr oder weniger eine Präsenz, wo eben auch Bundeswehrsoldaten hingeschickt werden, um über die Entwicklung auf dem Laufenden zu bleiben. Und ähnlich ist es hier im Südsudan, wo zwar die Verhältnisse fürchterlich sind und ein neuer Krieg droht, wo aber die Bundeswehr eben auch nur praktisch mehr oder weniger mit Beobachtern stationiert ist. Was an dieser Karte interessant ist, ist eigentlich das, was man nicht sieht. Was man nicht sieht, ist den nicht mehr existenten Einsatz in Afghanistan hier. Der wäre auch schon jenseits der Karte. Das ist trotzdem eine interessante Sache, denke ich. Denn wenn wir hier in den letzten Jahren den deutschen Imperialismus diskutiert haben, da hat sehr lange Afghanistan eine Rolle gespielt. Ist nicht mehr so. Aus Afghanistan sind die raus. Da haben die jeglichen Einfluss auch verloren. Ähnlich ist es so mit dem Einsatz, den es lange gab am Horn von Afrika. Hier. Es gibt jetzt einen Einsatz im Roten Meer. Der hat auch einen Radius, der ein bisschen weiter ausgedehnt ist. Aber die Bundeswehr, die hat sich nur am Anfang daran beteiligt und inzwischen tut sie es nur noch mit einzelnen Soldaten in Stabsstellen, also nicht mehr mit Kriegsschiffen oder Beobachtungsflugzeugen. Das heißt, hier sind sie im Moment praktisch auch weg. Was komplett verloren gegangen ist, das sind die Einsätze vor allem in Mali, dann aber eben auch zuletzt in Niger. in Verbindung mit einem französischen Einsatz in Burkina Faso, also in diesen drei Sahelstaaten, da ist auch nichts mehr zu sehen von der Bundeswehr. Das heißt, da ist die Bundeswehr und mit ihr auch der deutsche Einfluss wirklich weitgehend rausgeflogen. Was man also an dieser Karte sieht, wenn man sich die vergangenen Jahre und die Karten der vergangenen Jahre in Erinnerung ruft, dann sieht man, wie weit der deutsche Einfluss doch, der militärische Einfluss geschwunden ist, jenseits eben der unmittelbaren europäischen Sphäre. Aber ja, eben schon hier in dieser europäischen Nachbarschaft, wie das eben in dem offiziellen Sprachgebrauch immer genannt wird, also in den Gebieten, auf die man gerne Einfluss hätte, um zum Beispiel Migrationsbewegungen in Richtung EU zu stoppen. An dieser Karte sieht man also schon etwas den, ja, das Schwinden der Macht Deutschlands und der EU. Zum ersten Schwerpunkt jetzt, dem Konflikt mit Russland, denn das ist, denke ich, der Konflikt, der letztlich hinter dem Ukraine-Krieg steht. Wir wissen ja inzwischen, dank einer Aussage von dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass es tatsächlich so ist, dass die NATO im Herbst 2021 einen Brief aus Russland gekriegt hat, von Putin unterschrieben wohl, in dem drin stand, sinngemäß, wenn die NATO zusagt, dass sie die Ukraine nicht aufnimmt und wenn sie das verbindlich zusagt, dann gibt es keinen Ukraine-Krieg. Und wir wissen heute auch, das hat der Stoltenberg selber so gesagt, dass sie damals gesagt, natürlich, so sagt es der Stoltenberg, natürlich gesagt haben, nö, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass wir hier bloß, um einen Ukraine-Krieg zu verhindern, eben die Ukraine, zusagen, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Also da sieht man schon ein bisschen, worum es im Ukraine-Krieg geht, nämlich um diesen großen Machtkampf. Hier wäre eine Karte, eine Landkarte, auf der man die NATO-Staaten sieht in dunkelblau. Dieses hellblau hier, Bosnien, das ist theoretisch ein Beitrittskandidat. Man sieht in gelb umkämpfte Länder und eben in rot hier Russland. Es gibt inzwischen auch Äußerungen aus der Politik, aus führenden Medien, die nochmal explizit sagen, dass es bei dem Ganzen um den Machtkampf geht. Der Pistorius hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz schon im vergangenen Jahr gesagt, es sei, ich zitiere jetzt mal wörtlich, Strategie des Kremls, seine Dominanz in Ost- und Mitteleuropa wiederzuerrichten. Zitat Ende. Also nach russischer Auffassung geht es beim Ukraine-Krieg darum, zu verhindern, dass die NATO durch die Aufnahme der Ukraine wirklich bis an die russische Grenze vorrückt. Und ich halte das in dem Fall auch für eine glaubwürdige Einschätzung, denn wenn die Ukraine aufgenommen würde, dann wäre die NATO ja tatsächlich auch hier noch an der russischen Grenze und nicht nur hier oben im Norden. Das heißt also, demnach würde es von russischer Seite darum gehen, praktisch ein weiteres Vorrücken eines potenziell feindlichen Bündnisses zu verhindern. Diese Handlung fasst der Pito oder stellt der Pistorius eben jetzt als Versuch Russlands dar, seine Dominanz in Ost- und Mitteleuropa sogar wiederherzustellen. Nur das ist nur eine steile These, aber es zeigt, es geht um die Dominanz. Und es gibt eine Äußerung vom 20. Mai, ein paar Tage her, also nur aus der FAZ, die ist deswegen interessant, weil sie von Nicolas Busse stammt. Das ist der außenpolitische Chefkommentator von denen. Das ist jemand, der, wenn man ihn verfolgt, doch wirklich recht eng an den Machtzentralen lang operiert und er also argumentiert und er sagt wörtlich, Zitat, der russische Präsident verlangt weiter die Beseitigung der Grundursachen des Konflikts. So zitiert er das. Die Grundursachen des Konflikts sind eben, wie gesagt, das Vorrücken der NATO über die Aufnahme der Ukraine bis an die russische Grenze, auch an dieser Stelle eben. Und der Busse schreibt dann weiter, die Beseitigung der Grundursachen des Konflikts ist eine Chiffre für Russlands Anspruch auf Dominanz über die Ukraine und Osteuropa. Ne? Also das fasst er wieder als russischen Dominanzanspruch. Das zeigt recht deutlich, dass es bei dem Ganzen wirklich um einen Dominanzkonflikt geht, bei dem gerade die Bundesrepublik eben auch darum bemüht ist, die eigene Dominanz zum Teil vermittelt über die EU eben in Richtung Osten zu halten gegen ja, ein russisches Erstarken. Der Ukraine-Krieg als solcher läuft weiter. Hier eine aktuelle Karte des Institute for Study of War aus den USA. also ein Institut, offiziell ein unabhängiger Think Tank, aber wie unabhängig die sind, das kann man in dem Fall mit guten Gründen in Frage stellen. Spielt aber auch keine Rolle, denn die veröffentlichen regelmäßig solche Karten, die den aktuellen territorialen Stand des Ukraine-Kriegs wiedergeben. Ich denke, vom Kriegsverlauf her ist es so, dass das natürlich nicht gut aussieht für die Ukraine, rein militärisch gesehen. Es sind jetzt für unser Thema heute zwei Sachen interessant. Das eine ist, dass es in dieser Situation doch offensichtlich nochmal Versuche gibt, da zumindest den Schaden für Russland weiter zu erhöhen. So würde ich die Äußerung von Merz verstehen, dass sowieso jetzt seit kurzem eben die Reichweiten für westliche Waffen freigegeben sind, sprich, dass eben die ukrainischen Streitkräfte westliche Raketen bis weit in russisches Territorium reinschießen dürfen, wo es am Anfang eben Einschränkungen gab. Die sind also aufgehoben worden. Ich würde denken, da gibt es nochmal den Versuch, möglicherweise kurz vor Schluss, man weiß im Krieg nie, aber möglicherweise kurz vor Schluss nochmal eben Russland Schäden zuzufügen. Wie auch immer. Die an der militärischen Unterstützung der Ukraine hält auch die Bundesregierung weiter fest. Sie verstärkt sie sogar wieder. In dem Zusammenhang ist eine Konferenz oder sind Aussagen von der Konferenz interessant, die vor 10 Tagen stattgefunden hat, nämlich vom 16. bis zum 18. Mai in Tallinn, in der Hauptstadt Estlands. Man muss ja dazu sagen, dass die offizielle Aussage immer ist, also die Aussage von Regierungen und Medien, Russland ist heute so stark, man sieht es ja am Ukraine-Krieg, ne, dass die immer weiter vorrücken und irgendwann uns bedrohen hier und auf jeden Fall im Baltikum einfallen könnten vielleicht und vielleicht stehen sie sogar wieder vor Berlin irgendwann. Ne. Das kommt ja immer deutlich rüber in Aussagen von Politikern, Politikerinnen, auch in den Medien. Und damit wird die Aufrüstung begründet, auf die ich gleich kurz eingehen möchte. Auf dieser Konferenz in Tallinn hat der Präsident Finnlands, der Alexander Stubb, hat sich zu dem Thema geäußert, zum Thema Ukraine-Krieg. Und er hat erzählt, er hat gerade mit Trump telefoniert und er hat versucht, den Trump rumzukriegen, dass er doch wieder die Ukraine unterstützt und geredet und dann gesagt, dass er den Trump erklärt hat. Russland ist ja keine Großmacht mehr, ne? Vor allem, Zitat, nicht ökonomisch, weiter im Zitat, Russland ist ökonomisch kleiner als Italien, nur wenig größer als Spanien, Zitat Ende. Und militärisch hat der Stubb dann gesagt, Russland ist in diesem Jahr weniger als 1 Prozentpunkt vorgerückt. Es ist kein Land, das noch als Großmacht angesehen werden kann, Zitat Ende. Ne? Also das ist eine Äußerung jetzt aus einer nicht internen, aber auch nicht sehr prominent beobachteten Tagung. Ich bin zufällig drauf gestoßen auf diese Äußerungen. Also so spricht man offensichtlich, wenn man sich nicht so beobachtet fühlt. Ne? Da redet man offen davon, dass Russland eben keine Großmacht mehr ist, die man ja eigentlich auch nicht fürchten muss, ne? Wenn man eben ehrlich ist. Das heißt also, dieser Dominanzkonflikt wird hier ausgetragen, auch unter Vorspiegelung offenkundig falscher Tatsachen, nicht nur eben nach einer Einschätzung, wie ich sie jetzt vornehmen würde, ihr vielleicht auch, wahrscheinlich auch, sondern eben auch nach Einschätzung der Handelnden. Und auf derselben Tagung gibt es jetzt eine Äußerung von dem Radosław Sikorski, dem polnischen Außenminister. Der hat gesagt, zu der Aufrüstung, die ja auf 5% angehoben werden soll. Wenn wir das getan haben, werden wir Russland, das ist jetzt schwer zu übersetzen, Dwarf hat er auf Englisch gesagt, also in den Schatten stellen oder wirklich ja, verzwergen, ja, genau, verzwergen wir das best. Als Europa, sogar ohne die USA, geben wir in Friedenszeiten 2,5 Mal mehr aus als Russland in Kriegszeiten. Alles, was nötig ist, ist nur, das Geld bei uns besser auszugeben, auf der Grundlage dessen, was wir jetzt von der Ukraine lernen können im Krieg. Dann müssen wir nur noch den Willen haben, alles in eine Fighting Force zu transformieren. Ne? Und Fighting Force, das kann jetzt einfach mal Kampftruppen heißen, aber der Begriff ist unscharf, wenn man so will. Er kann auch kämpfende Truppen heißen, ne? Was auch immer der Sikorski da genau gemeint hat. Auf jeden Fall sieht man, dass die Schlussfolgerung aus dem Ukraine-Krieg eben nicht ist, dass Russland fürchterlich stark sei und jetzt wirklich, eben wie es offiziell behauptet wird, davor stünde, in NATO-Staaten einzufallen, sondern dass da andere Ziele dahinter stecken. Hinter der Aufrüstung, die man hier sehen kann. Hier sind die Staaten, um die es geht bei der Aufrüstung. Das wären einmal die baltischen Staaten, gleich noch genauer dazu. Hier Rumänien, auch dazu noch ein bisschen genauer. Das müssen wir jetzt nicht in den Blick nehmen. Das ist einfach noch der Rest von den alten Einsätzen aus den 90er Jahren, aus dem Kosovo und Bosnien-Herzegowina, wo bis heute deutsche Soldaten stationiert sind. Und das ist eben die Abwehr von Flüchtlingen hier unten. Aber gut, das müssen wir gleich anschauen. Und Deutschland spielt in dem Zusammenhang natürlich eine Rolle. Militärisch gesehen ist Deutschland für einen etwaigen Krieg der NATO oder auch der europäischen NATO-Staaten, wie auch immer, gegen Russland, die Drehscheibe, die militärische Drehscheibe. Denn alles, was hier von Westen kommt, und das sind große Verbände, das sind französische Verbände, das sind britische Verbände zum Beispiel, und natürlich sogar, falls die mitmischen würden, US-Verbände, die würden alle über hier, über Deutschland in Richtung Osten müssen. Das heißt, da kommen riesige Waffenbestände, die dann hier rüber verschifft werden. Riesige Truppen kommen da an und die müssen eben alle über die Bundesrepublik nach Osten verfrachtet werden, die damit zur militärischen Drehscheibe wird. Das heißt also, hier beginnen auch schon im Inneren die Vorbereitungen darauf, dahingehend, dass da zum einen natürlich die Infrastruktur verbessert werden muss. Es geht nicht mehr, dass die Brücken zusammenbrechen, wenn man mit dem Panzer drüber fährt, ne, so wie die Rheinbrücke bei Leverkusen, das wäre nicht gut gegangen. Also die müssen renoviert werden. Wir kriegen ja hier jetzt ein 500-Milliarden-Programm zur Renovierung der Infrastruktur, wo über die militärischen Ziele nicht gerne geredet wird, aber sie stecken sicherlich zumindest zum Teil dahinter. Das Zweite ist, dass bei so einem riesigen Transport von riesigen Truppenverbänden in Richtung Osten über dieses Land hier, natürlich, da fällt viel Arbeit an. Das ganze Zeug muss betankt werden, die Leute müssen verpflegt werden, untergebracht werden, alles das versorgt werden, dann kriegt irgendwer einen Kollaps und ein Krankenhaus, was auch immer, ne? Das heißt, die gesamte, auch die zivile Infrastruktur jenseits von Straßen, Schienen und Brücken muss darauf vorbereitet werden und auch das Personal sozusagen muss darauf vorbereitet werden. Da müssten Leute stehen, die die Panzer betanken und Leute stehen halt, die die Truppen bekochen. Und das könnt ihr genauso, das kann ich genauso. Ne? Also da werden auch Zivilisten eingespannt im Zweifelsfall, denn Soldaten werden dafür nicht verschwendet. Die müssen dann an die Front und die Reservisten sind für die harten Sachen, also für den militärischen Schutz eben von Bundeswehrliegenschaften oder der Truppen oder so zuständig. Das heißt eben auch die Militarisierung der Gesellschaft schreitet eben aufgrund der äußeren Entwicklung da weiter voran. Ein weites Feld. Hier wäre wieder die militärische Ebene. Hier sieht man auf dieser Karte eine etwas ältere Karte mit den Planungen für die NATO-Truppen an der NATO-Ostflanke, wie das im NATO-Jargon immer heißt. Hier NATO's Eastern Flank, also die Ostflanke. Die Zahlen sind nicht ganz exakt, weil das alles gerade im Aufbau und im Umbruch befindlich ist. Deswegen haben die ganz aktuell keine Karte auf ihrer Website. Die ist also etwas älter, aber es geht ja auch nur um die Größenordnung jetzt. Na, hier in all diesen Ländern, vom Baltikum über Polen, die Slowakei, Ungarn bis Rumänien und Bulgarien, werden große Truppenverbände stationiert. Es werden in aller Regel multinationale Truppen sein. Und sie werden in aller Regel schwer bewaffnet sein. Man muss immer dazu sagen, dass das nur wirklich die Ostflanke ist, ne, die im Kriegsfall dann zur Ostfront würde, zur neuen Ostfront. Aber es gibt natürlich auch viel im Hinterland sozusagen. Es gibt hier Marineverbände, die bereitgehalten werden, also im Atlantik und hier unten im Mittelmeer, die bei Bedarf wo auch immerhin verschifft werden könnten. Es sind auch Teile von Radaranlagen, zum Beispiel in Spanien, die eigentlich zum gesamten System dazugehören, die auf dieser Karte überhaupt nicht eingezeichnet sind. Also das gesamte System, das gesamte militärische Dispositiv eigentlich in Westeuropa und auch Osteuropa bis eben an die Ostflanke wird auf diesen möglichen Krieg hin eben jetzt optimiert zurzeit. Das ist nicht nur am Boden so, das ist auch bei den Luftverbänden so. Hier sieht man eine Karte, auf der eben eingezeichnet ist, wie aktuell die Luftwaffen der NATO-Staaten für Luftraumüberwachung sorgen. Das ist für Deutschland interessant, weil die Bundeswehr sich vor allem hier im Baltikum an der Luftraumüberwachung beteiligt, dabei natürlich ständig auch in Nähe zu russischen Flugzeugen kommt, die hier irgendwo rumfliegen, ne, oder eben auch hier in Kaliningrad fliegen. Und dann fliegt man schon auch mal nebeneinander her. Und unter Militär ist es das üblich, dann auch mal sich so ein bisschen zu provozieren, ne? Sonst wird es ja langweilig, wenn man einfach nur fliegt. Und das Unfallrisiko bei solchen Ja, perfekt. Ja, genau, das ist die Brigade Litauen, die vor ein paar Tagen offiziell in Dienst gestellt wurde. Im Aufbau befindlich ist es schon seit längerer Zeit, eigentlich schon seit 2023. Aber wie gesagt, jetzt eben offiziell in Dienst gestellt in Anwesenheit von Merz in Vilnius. Ganz in der Nähe gab es im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung ein Massaker an Juden und Jüdinnen, an das Merz natürlich nicht erinnert hat, ebenso wenig wie an die Tatsache, dass an diesen Massakern in Litauen an der jüdischen Bevölkerung auch litauische Kollaborateure beteiligt waren. Aber heute, wo es eben wieder gegen Russland geht, spricht man über sowas natürlich lieber nicht. Dieses Bild hier zeigt jetzt Putin und Russland und Trump. Das Ding ist, dass am 20. Januar diesen Jahres mit der Amtsübernahme von Trump sich tatsächlich was verändert hat. Bis dahin war es so, dass die NATO tatsächlich als Bündnis, trotz allerlei Unstimmigkeiten auch, die es immer mal gibt in einem Bündnis, doch relativ zusammengehalten hat bei der Unterstützung der Ukraine im Ukraine-Krieg, eben mit dem Ziel, Russland zu schwächen. Das ist ja das große Ziel des Westens in diesem Ukraine-Krieg. Bis zum 20. Januar konnte man tatsächlich vom Westen sprechen. Und die auch starke Initiative der USA damals in diesem Krieg hat ja manche sogar dazu veranlasst, zu sagen, oh, da ist ja Deutschland eigentlich wider Willen reingezogen worden in diesen Krieg, ne, und eigentlich gegen deutsche Interessen. Das ist ja ganz bedauerlich, dass die USA uns hier in diesen Krieg reingezogen haben. Also ich habe solche Argumentationen gehört. Die sind seit dem 20. Januar hoffentlich Geschichte, denn seit dem 20. Januar kann man sehen, dass eben die USA sich zurückziehen aus diesem Krieg. Das ist erklärtes Ziel von Trump, dass dieser Krieg aber trotzdem weiter von Deutschland und den anderen europäischen Mächten unterstützt wird. Warum hat Trump die USA jetzt da rausgezogen oder ist dabei, sie rauszuziehen? Das hat einen ganz einfachen strategischen Grund. Trump hat ein großes Ziel. Das ist nämlich, den weiteren Aufstieg Chinas zu verhindern und China am besten sogar wieder zurückzuwerfen, so weit wie möglich. Das ist das offene, erklärte Ziel von Trump oder der Trump-Administration insgesamt. Dazu führen sie einen Wirtschaftskrieg, dazu machen sie alles Mögliche. Und ja, dazu ist es natürlich auch so, dass sie ihre Truppen auf das Umfeld Chinas konzentrieren wollen. Ne? Und wenn man die Truppen dahin konzentrieren will, dann dürfen sie nicht woanders sich verzetteln. Ne? Also man kann nicht alles auf einmal machen, sagen die USA und sagt Trump. Und Trump sagt, deswegen müssen die US-Truppen raus aus dem Mittleren Osten nach Möglichkeit und sie müssen auch raus aus Europa nach Möglichkeit oder zumindest abzugsbereit sein. Und das geht nur, wenn eben da dieser Krieg irgendwie aufhört und wenn da dann auch die EU ihrerseits aufrüstet. Also Trump zieht die USA raus aus diesem Krieg aus strategischen Gründen. Ja, und nun stehen die europäischen Staaten da. Und was machen sie? Sie machen eben nicht das, was manche vermutet hätten, sich zu freuen, dass dieser Friede jetzt möglich ist mit Russland, zwischen der Ukraine und Russland, wo eben die USA sich rausziehen und die Waffenstillstandsverhandlungen mit allen Kräften unterstützen, sondern was sie tun, ist weiterhin eben die Ukraine zu unterstützen, jetzt sogar noch eben eine weitere Reichweite für die westlichen Raketen freigeben, also eben noch mehr Schäden in Russland ermöglichen und da den Krieg fast sogar noch mal zu verschärfen. Das ist das, was sie tun. Warum? Weil eben es meiner Ansicht nach so ist, dass es eben bei diesem ganzen Krieg eben schlicht und einfach um einen Machtkampf gegen Russland geht, wo offenkundig eben die europäischen Staaten versuchen nochmal alles zu geben, um Russland so weit wie möglich in der Endphase dieses Krieges zu schwächen. Sie gehen dabei, muss man militärisch sagen, das Risiko ein, dass die Ukraine komplett aufgerieben wird. Es gibt jetzt ja immerhin diese Verhandlungen in Istanbul wieder, wo über einen Waffenstillstand, vielleicht auch über einen Frieden verhandelt wird. Man kann hoffen, dass das weitergeht, aber wir werden es sehen. Was für unser Thema noch wichtig ist, die Gespräche nach sozusagen dem Ausstieg der USA aus diesem Ukraine-Prozess, die Gespräche wurden da zunächst geführt von Macron, Starmer und dem Zelensky hier. Der Macron macht das schon eine ganze Weile, dass der sich praktisch an die Spitze der EU-Betätigungen im Ukraine-Krieg gesetzt hat. Das war der Erste, der zum Beispiel darüber geredet hat, dass man vielleicht doch europäische Truppen in die Ukraine schicken könnte. Ne, da hat er noch unklar gelassen, ob er das vor oder nach einem Waffenstillstand tun will. Also ganz haarige Sache damals. Und der Nächste, der darauf angesprungen ist, das war der Starmer. in Großbritannien. Und die beiden haben tatsächlich in diesen Verhandlungen die Führung übernommen. Das war zu einer Zeit, als die Regierungskoalition hier in Deutschland wirklich ruiniert war und noch irgendwie dahin vegetiert ist und es nicht mehr geschafft hat, da irgendwas zu tun, was natürlich dem alten Führungsanspruch Deutschlands und des deutschen Kapitals in Europa völlig zuwidergelaufen ist, dass da jetzt plötzlich Frankreich und Großbritannien die Dinge regeln. Die haben wirklich teilweise Zeitungen zum Beispiel in Leitkommentaren, also führende Leitmedien, die haben fürchterlich geschimpft über die Zustände, dass eben da aus Deutschland nichts mehr kommt praktisch. Naja, und das ist jetzt praktisch, das ändert sich jetzt möglicherweise wieder. Der Merz hat jedenfalls gesagt, er will das wieder ändern. Die jüngsten Verhandlungen in Kiew, da war er dann auch wieder dabei. Man sieht hier von links Starmer, Zelensky, dann Macron, ganz rechts den Merz und der da so ein bisschen hochkant sitzt, das ist der Tusk aus der Ministerpräsident aus Polen. Also eben die Bundesrepublik ist wieder dabei in den Ukraine-Verhandlungen. Sie hat also diese diplomatische Scharte möglicherweise wieder ausgewetzt, dass zwischenzeitlich eben Frankreich und Großbritannien die Führung übernommen hatten. Aber gut, man muss schauen, wie das weitergeht. Das zeigt auch, wie die Machtkämpfe innerhalb Europas ablaufen. Ne? Und vielleicht noch kurz wegen Starmer, kleiner Abstecher, vielleicht wegen der Sache vorhin. Jetzt, oder wir machen es nachher in der Diskussion besser, glaube ich, sonst zerfetzt das noch mehr. Ja, okay, so viel zu Russland erstmal zum Stand der Dinge. Am Beispiel Ukraine-Krieg. Jetzt weiter zum Nahen und Mittleren Osten. Grundsätzlich ist es so, dass es vor 12 Jahren ein interessantes Papier gab, das heute immer noch in gewisser Weise eine Rolle spielt im Nahen und Mittleren Osten. Dieses Papier ist das hier, Neue Macht, neue Verantwortung, von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin produziert, mit Unterstützung des John Marshall Fund of the United States, also einer US-Denkfabrik. Und das Ganze war tatsächlich ein transatlantisches Projekt. Es wurden eingebunden Journalisten, Politiker, Leute aus parteinahen Stiftungen, Fachleute, Uni-Leute, alle möglichen, eben auch Zivilisten sozusagen, also Zivilpersonen aus der Zivilgesellschaft, der sogenannten. Ja, und da wurde überlegt, wie halt die deutsche Strategie für die nächsten Jahre ausschauen soll. Und ein Element daraus war, dass gesagt wurde, ziemlich wörtlich, die USA sind ja dabei, seit dem Pivot to Asia von Obama Ende 2011, die USA sind ja dabei, ihren Schwerpunkt auf den Machtkampf gegen China zu legen. Wenn die das machen, werden die alle Kräfte dort benötigen. Dann muss es so sein, so heißt es in diesem Papier, dass eben Deutschland und die EU in einem Ring um Staaten, Staatenring um die EU von Nordafrika über den Nahen und Mittleren Osten bis nach Zentralasien die Kontrolle übernimmt. Ne? Das ist so im Sinn einer transatlantischen Arbeitsteilung. Das war die alte Idee. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich die Bundeswehr verstärkt auch in der Region eingesetzt geworden ist. Hier, das können wir wieder auslassen, hier im Libanon, gut, gibt es schon seit 2006 den Marineeinsatz dort, ne, aber der ist eben weiter aufrechterhalten worden, um da eben eine Präsenz in dieser wirklich heiklen Region zu haben. Das ist auch wirklich in voller Stärke über 200 Soldaten aufrechterhalten worden, dieser Einsatz. Und nach 2013, nach Veröffentlichung dieses Papiers, ist dann der nächste Krieg, nämlich der gegen den IS, der ab 2014 getobt hat, zum Anlass genommen worden, um ab 2015 dann auch Bundeswehrsoldaten in Jordanien und später dann auch im Irak zu stationieren. In Jordanien sind bis heute noch einige Bundeswehrsoldaten und einige Tankflugzeuge stationiert. Die Tankflugzeuge fliegen bei Einsätzen gegen den IS mit, wenn es sie denn mal noch gibt. Ab und zu kommt das noch vor. Im Irak arbeiten Bundeswehrsoldaten in Bagdad und in Erbil, also in den kurdischen Gebieten im Norden, mit am Aufbau der irakischen Streitkräfte. Und der nötigen Strukturen dafür sind also wirklich eben am Aufbau der Strukturen beteiligt und damit voll involviert. Und damit haben sie auch Einfluss dort, einen gewissen Einfluss, auch wenn man den schlecht messen kann. Die Versuche, also dort zumindest irgendwie Einfluss zu behalten, gibt es nach wie vor. Ein Schwerpunkt ist tatsächlich meiner Einschätzung nach gewesen, auch wenn da, und das ist dokumentiert, die Regierung offiziell oft nicht davon gesprochen hat, die Zusammenarbeit mit Israel. Es gibt seit einer Reihe von Jahren eine wirklich enge Zusammenarbeit der Bundeswehr mit den israelischen Streitkräften. Angefangen hat das, gut, es gibt erste Wurzeln schon in den 50er Jahren, aber breiter wurde es dann Ende der 90er Jahre. Hier sieht man eben, wie ein Flugzeug der Luftwaffe mit einem Flieger der israelischen Streitkräfte fliegt. Die Zusammenarbeit ist nach Auskunft von Militärs wirklich sehr eng. Die Bundesregierung hat mal zugegeben, dass von der militärischen Zusammenarbeit mit Israel einiges geheim gehalten wird, aus recht naheliegenden Gründen. Man kann also davon ausgehen, dass das tatsächliche Geschehen noch breiter ist als das, was man weiß. Man weiß von einigen gemeinsamen Manövern, von einigen gemeinsamen Trainingsübungen, sowohl israelischer Soldaten in Deutschland als auch deutscher Soldaten in Israel. All das ist bekannt. Ja, zum Hintergrund, klar, ne, wenn man die Strategie verfolgt, dass die Bundesrepublik stärkeren Einfluss im Nahen und Mittleren Osten übernehmen soll, wenn die Vereinigten Staaten sich dort zurückziehen, dann liegt es natürlich sehr, sehr nahe, mit Israel zusammenzuarbeiten, denn da sind einfach auch die politischen Bindungen, auch die ökonomischen Bindungen relativ eng, viel enger als zum Beispiel, als sie je zu Jordanien waren oder auch als sie je zu Syrien waren, mal ganz zu schweigen von Syrien, ne? Gut. Das ist so ein bisschen die Strategie im Nahen und Mittleren Osten. Es ändert sich einiges gerade in der Region und das könnte zu Lasten Deutschlands gehen. Der Trump hat gerade eine neue Strategie für den Mittleren Osten entwickelt, die bei seiner letzten Reise dorthin deutlich geworden ist. Die sieht vor, unter anderem, es ist ein Kernelement, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, dass die irrsinnig viele US-Hightech-Chips, also KI-Chips kriegen, um dort KI-Rechenzentren aufzubauen. KI-Rechenzentren sind die Machtzentren der Zukunft. Also die kriegen wirklich was ganz gewaltig Wichtiges hingestellt von den USA. Der Grund ist, diese KI-Rechenzentren verschlingen ohne Ende Energie. Die USA haben gar nicht so viel Energie, wie sie eigentlich bräuchten, auch wenn sie jetzt noch Atomkraftwerke bauen, was sie wollen. Aber klar, in den Emiraten, Saudi-Arabien gibt es ohne Ende Energie, auch erneuerbare übrigens, Sonne, Wind, also ist jetzt nicht nur Öl. Und darum gruppiert jetzt Trump eben seine Mittelostpolitik neu. Das ist für das deutsche Kapital etwas unangenehm, denn die waren eigentlich da dick im Geschäft mit dem grünen Wasserstoff. Die haben da in einer Zukunftsstadt, die Saudi-Arabien gerade baut, im Nordwesten seines Landes hier ein Planungsbild. So eine Stadt soll da in Nordwest-Saudi-Arabien entstehen, riesig. Das ist nur ein kleines Bild da draußen. Es soll eine riesige Stadt werden. Hightech, Öko, also unabhängig von fossilen Energien. Und in dem Zusammenhang brauchen die auch grünen Wasserstoff und das macht ein Tochterunternehmen von ThyssenKrupp, ne, den grünen Wasserstoff in NEOM, so heißt diese geplante und im Bau befindliche Stadt dort. Und ThyssenKrupp hat sich eigentlich ausgerechnet, in Saudi-Arabien ganz dick ins Wasserstoffgeschäft einzusteigen. Und das klingt für uns noch ein bisschen ungewohnt, aber das ist praktisch das Ölgeschäft der Zukunft. Das gerade in Planung ist, und das sind erst die ersten Schritte, sind 10 Milliarden US-Dollar, ne, wirklich riesige Geschäfte. Und die wollte ThyssenKrupp haben. Nun ist es so, dass halt der Trump jetzt auf Saudi-Arabien setzt und deswegen intensiviert Saudi-Arabiens auch seine Zusammenarbeit mit den USA. Gleichzeitig sind die Saudis nicht gewillt, sich nochmal exklusiv an die USA zu binden. Sie arbeiten auch sehr eng mit China zusammen. Und China ist wiederum sauer darüber, dass Saudi-Arabien so eng kooperiert bei KI mit den USA. Also kriegt jetzt China als Gegengeschäft das Wasserstoffgeschäft, das die Saudis ursprünglich mal Deutschland versprochen hatten. Und die Bundesrepublik schaut in die Röhre. Also es schaut auch da nicht so wirklich günstig aus für die deutsche Politik im Moment. Aber gut, man muss schauen, wie es weitergeht. Die großen Probleme sind sowieso andere. Das ist vor allem China in mehrfacher Hinsicht. Es ist ja vorhin schon, Rolf hat es ja schon angesprochen vorhin. Hier mal zwei Symbolbilder. Die beziehen sich auf die technologische Entwicklung. China ist in der technologischen Entwicklung wirklich inzwischen irrsinnig weit. Weltweit deutlich geworden ist das mit DeepSeek. DeepSeek ist diese KI-Firma, die im Februar, Januar, Februar war es, glaube ich, eben ein neues Modell veröffentlicht hat. Und es hat sich herausgestellt, dieses neue chinesische KI-Modell von DeepSeek, das ist mindestens genauso gut, vielleicht sogar noch besser, als dasjenige, was kurz vorher der Trump eben beworben hat, dass aus den USA die neueste Version von ChatGPT, die wir hier kennen, um das zu entwickeln, um das zu betreiben, braucht man Hunderte von Milliarden US-Dollar. Um DeepSeek zu betreiben, braucht man ein paar Milliarden, wenn überhaupt. Also viel, viel weniger, viel billiger und wahrscheinlich besser. Das war ein totaler Durchbruch, mit dem niemand gerechnet hat. China ist inzwischen bei KI, zumindest partiell, wirklich inzwischen schon auf Augenhöhe, wenn nicht sogar weiter als die USA. Dieser Kampfjet hier, das ist eine andere Geschichte, die noch nicht so bekannt ist. Das ist eine J-10C, das ist das Kürzel. Das ist ein chinesischer Kampfjet. In dem Krieg neulich zwischen Indien und Pakistan haben alle am Anfang gedacht, Pakistan, nicht viel Geld, marode Streitkräfte, das wird nichts. Und dann ging dieser Krieg los und das Erste, was geschehen ist, dass ein pakistanischer Jet, man weiß nicht genau, zwischen 2 und 5 indischen Kampfjets abgeschossen hat. Einfach mal so. Und die Inder waren beeindruckt. Die haben dann die haben dann halt andere Angriffe gestartet. Und das Allerinteressanteste daran war, diese indischen Kampfjets, das war keine Eigenproduktion, das waren die Rafale-Kampfjets aus Frankreich. Ne? Also das Modernste, was Europa im Moment zu bieten hat, sozusagen. Und der pakistanische Jet, der die Rafales abgeschossen hat, war ein chinesischer, in China gekauft. Wir wissen jetzt also heute, und das diskutieren die Militärs wirklich intensiv seitdem, und die sind überzeugt, das stimmt, dass China bei den Kampfjets mindestens gleichgezogen hat mit Europa, wahrscheinlich sogar deutlich besser ist nach aktuellem Stand. Das heißt, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass auch in der Militärtechnologie China wirklich vorne dran ist. Und es hat sich herausgestellt, da gab es einen Bericht in der Wirtschaftswoche drüber. Ich kenne die Quellen nicht, aber ich glaube es Ihnen mal. Die haben gesagt, es gab vor kurzem auch ein Manöver. Da haben sozusagen im Manöver pakistanische Jets gegen welche aus Katar gekämpft. Aus Pakistan, das waren die J-1010 hier, und aus Katar, das waren Eurofighter. Und bei 9 Kämpfen zwischen dem Eurofighter und einem J-1010 hat der Eurofighter 9 verloren. Also wirklich dramatisch für die europäische Rüstungsindustrie. Und für die Perspektive eines möglichen Kriegs gegen China ist das natürlich alarmierend aus Sicht der Militärs hier. Gut, aus ökonomischer Sicht ist das auch alarmierend, denn man gerät ja offensichtlich in Rückstand. Und auf der einen Seite fängt die EU auch zunehmend an, sich mit Zöllen eben gegen die chinesische Konkurrenz abzuschotten. Zuletzt bei Elektroautos hier eine Mitteilung der EU-Kommission, der Vorschlag der Kommission, Zölle zu verhängen auf den Import von batteriebetriebenen elektrischen Fahrzeugen aus China, erhält die notwendige Unterstützung der EU-Mitgliedstaaten. Ne, also die Zölle gegen den Import chinesischer Elektroautos, weil die zu gut und zu billig sind und die europäische Konkurrenz platt zu machen drohen in Europa. Das ist eine Entwicklung, die so weitergehen könnte. Nur aus der deutschen Industrie gibt es nicht nur Zustimmung dazu. Selbst aus der Autozulieferbranche gibt es warnende Stimmen. Es gab kürzlich ein Interview in der FAZ mit dem Chef von ZF Friedrichshafen, einem Autozulieferer, die bauen, ich glaube, Getriebe und Achsen und solche Dinge. Und das ist dieses Interview hier. Ohne China wird es sehr, sehr schwer, sagt der Chef von ZF Friedrichshafen. Und zwar nicht nur deswegen, weil ZF Friedrichshafen inzwischen auch ein großes China-Geschäft hat und wie Rolf das vorhin beschrieben hat, ne, mit Produkten aus China, mit Zulieferprodukten aus China, also praktisch in China, für China, ne, da komplett abgeschottet praktisch. Es ist auch so, sagt der Chef von ZF Friedrichshafen, in China spielt die Musik, ne, die Musik der technologischen Entwicklung. Da werden die modernsten Elektroautos gebaut. Wenn wir nicht in China sind, dann wird es aus technologischen Gründen sehr, sehr schwer. Denn in China ist der Markt so hart, das pusht uns wirklich. Das ist echt Leistungssport. Der hat gesagt, das ist wie ein Fitnessraum für uns, ne, wenn wir nach China gehen, weil da müssen wir wirklich alles geben. Und dann schaffen wir es auch, mit der chinesischen Konkurrenz mitzuhalten. Aber wenn, so sagt er es sinngemäß, wenn wir diesen Fitnessraum nicht hätten, das würden wir aus eigenem Antrieb, die Kraft würden wir nicht aufbringen, dann würden wir zurückfallen. Ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang immer öfter genannt wird, dass man eben auch technologisch zusehends von China, zunehmend von China abhängig ist. Das sind die Widersprüche der deutschen China-Politik. Auf der einen Seite wird die Konkurrenz von da immer stärker, man muss sie bekämpfen. Auf der anderen Seite kann man nicht ohne die Konkurrenz, weil man dann noch weiter zurückfällt. Eine ganz schwierige Geschichte. Und insofern ist es eine etwas widersprüchliche Politik, die deutsche China-Politik. Sie hält trotzdem auch an ihrer militärischen Komponente fest. Und die militärische Komponente ist natürlich erstmal auf Provokation und dann auch auf einen möglichen Krieg ausgerichtet. Eines der jüngsten Beispiele hier auf dieser Karte zu sehen, die jüngste Weltumrundung, das war es nämlich, von zwei deutschen Kriegsschiffen im vergangenen Jahr. Das war die Fregatte Baden-Württemberg und der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main. Die sind in Europa losgefahren, dann über den Atlantik, hier erstmal in den USA angelegt, dann hier durch den Panama-Kanal in den Pazifik rein, hier bei Hawaii haben sie einem riesengroßen US-geführten Manöver teilgenommen. Dann sind sie weiter hier nach Japan. So genau ist diese Linie hier nicht zu nehmen. Sie sind nach Japan weiter, dann durch das südchinesische Meer und letztlich auch weiter dann in den Indischen Ozean und hier zurück. Natürlich haben sie zwischendurch überall bei verbündeten Staaten Stationen gemacht, gemeinsame Militärübungen durchgeführt. Auch einfach Beziehungen gepflegt, auch Militärs, auch Streitkräfte pflegen ihre Beziehungen untereinander, um eben wirklich handlungsfähig und schlagkräftig zu bleiben. Das haben sie alles auf dieser Fahrt gemacht. Sie haben bewiesen, sie sind in der Lage, eine Weltumrundung zu machen, dabei nach Ostasien zu fahren und da natürlich dann auch operieren zu können im Fall des Falles. Zwei Anmerkungen dazu. Das erste wäre eine strategische, die zeigt, welche wirklich konkrete Bedeutung die deutschen Aktivitäten dort haben. Das hier ist nochmal eine andere Karte, die zeigt erstmal hier China und dann hier die erste Inselkette. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal trotzdem nochmal, einfach um sie in Erinnerung zu rufen. Das ist eine Reihe von Inseln, die hier bei Japan anfangen. Hier sind viele, viele kleine Inseln. Okinawa zum Beispiel, viele weitere kleine Inseln, die man gar nicht drauf sieht. Dann Taiwan, hier wieder viele kleinere Inseln bis zu den Philippinen und hier weiter runter. Und das Ding ist, die Inseln sind alle relativ eng zusammen. Wer die kontrolliert, kontrolliert praktisch die Möglichkeit Chinas mit seiner Flotte oder auch mit Handelsschiffen in den Pazifik reinzufahren. Das heißt, man kann über diese erste Inselkette nicht nur den chinesischen Handel einschränken, stoppen, sondern auch die chinesische Marine. Strategisch gesehen ist das ein gewaltiger Vorteil. Es ist so, eine Japan ganz eng an den USA dran. Die Philippinen haben vor 3 Jahren ihren Kursschwenk vollzogen, sind jetzt auch ganz nah an den USA dran und Taiwan sowieso. Das heißt, die erste Inselkette ist praktisch unter US-Kontrolle. Das kann man, denke ich, mit gutem Gewissen so sagen. Die haben Truppen auch hier in Japan und inzwischen auch wieder auf den Philippinen stationiert. Ja, und die Bundesrepublik verstärkt ihre militärische Zusammenarbeit mit Japan und sie verstärkt ihre militärische Zusammenarbeit mit den Philippinen. Das ganz konkret. Für Japan waren eigentlich für dieses Jahr gemeinsame Heeresmanöver geplant. Also die wollten Truppen, und zwar jetzt nicht die Luftwaffe, sondern wirklich Heerestruppen darüber schicken und die gemeinsame Manöver machen lassen. Das zeigt, wie weit die Planungen da schon sind, also die Vorbereitungen auf einen möglichen Krieg gegen China. Das Ding ist, ich habe seit einer Weile nichts mehr davon gehört, ne, von diesen Übungen. Die müssen eigentlich demnächst kommen. Geplant waren auch wieder Manöver der Bundeswehr in Australien für dieses Jahr. Auch davon nichts gehört seit einer Weile. Das ist ungewöhnlich. Zu dieser Jahreszeit, eigentlich im vergangenen Jahr, wusste man schon längst über alle möglichen Propagandakanäle, ne, dass die Marine demnächst ihre große Weltumrundung planen. Und ich habe es vergessen zu sagen, parallel sind auch noch Einheiten der Luftwaffe mitgeflogen, haben Luftwaffenübungen rund um die Welt eben auch gemacht. Ne? Ja, und da wusste man im Mai vergangenen Jahres längst schon davon und diesmal nicht. Die Frage ist, woran das liegt, ob sie einfach jetzt hier sich gerade etwas zurückhalten. Ich würde darauf tippen, dass es daran liegt, dass die Dinge mit den USA inzwischen so unklar sind und dass sie einfach im Moment Hemmungen haben, jetzt an einer anderen Front noch allzu sehr zu provozieren und nicht allzu viele Töpfe hochkochen zu lassen. Aber das ist jetzt auch nur eine taktische Überlegung und wenn sie zutrifft, dann wäre es nur eine taktische Zurückhaltung, keine strategische. Auch die Vorbereitungen eben für einen möglichen Krieg gegen China sind da inzwischen doch immer weiter gediehen. Ja, die USA, ich habe es gerade erwähnt. Was will der Trump eigentlich? Große Debatte, niemand weiß es so ganz genau. Klar ist, denke ich, in dem Council on Foreign Affairs wurde das schon vor seinem Amtsantritt so diskutiert, wie Trump Amerika wieder aufbauen kann. Und dabei ging es um industriellen Wiederaufbau, um eine Reindustrialisierung. Wozu eine Reindustrialisierung? Vor ein paar Tagen hat das mal einer von der Stiftung Wissenschaft und Politik in einem völlig anderen Kontext mal so formuliert, Zitat, zugespitzt muss eine Hegemonialmacht in der Lage sein, Stahl und Waffen selbst herzustellen. Zitat Ende. So ist es ganz einfach. Also wer Stahl und Panzer und Flugzeuge und all das nicht selbst bauen kann, ist keine Hegemonialmacht, ne? Denn man kann diesem Staat ja einfach die Lieferungen verweigern und dann ja, hat sie verloren. Das ist also das Ding, der Hintergrund auch der Trumpschen Bemühungen um eine Reindustrialisierung der Vereinigten Staaten. Man muss dazu sagen, das hat der Trump auch nicht jetzt angefangen. Er hat das schon gemacht in seiner letzten Amtszeit ein Stück weit. Stark gemacht hat das auch schon der Obama, ne, mit unter anderem seinem Inflation Reduction Act. Das war dieses dreistellige Milliarden-Dollar-Programm, das er eben ausgeschrieben hat, um alle möglichen Projekte zu fördern, Elektroautobatterien, erneuerbare Energien, vor allem diesen Bereich. Also diese Fraktion des US-Kapitals, die im Bereich erneuerbare Energien unterwegs ist, an welcher Stelle der Lieferketten auch immer, die wurden von Obama bedient. Weiße Haus hat noch im vergangenen Jahr eben veröffentlicht, 2 Jahre nach dem Beginn senkt der Inflation Reduction Act die Kosten für Millionen Amerikaner. Er befasst sich mit der Klimakrise, das ist eben der Kern, und schafft Jobs, wie auch immer. Aber es geht eben um die Klimakrise, Stichwort Klimakrise, erneuerbare Energien. Das ist die Branche, die von Obama gefördert worden ist. Das ist nicht die, die jetzt von Trump gefördert wird. Der macht das ganz anders. An dem Inflation Reduction Act liegt ihm überhaupt nichts. Wissen wir ja alle. Er verhängt schlicht und einfach Zölle. Bekanntestes Beispiel, die Zölle vom 2. April, als er praktisch gegen die ganze Welt Zölle verhängt hat. Hier eine lange Liste zu sehen. Wirklich haarsträubend das Ganze. Also ich meine, wie man auch immer zu der Zollpolitik steht, aber der Trump hat vor ein paar Monaten noch getönt, dass er noch nie von Lesotho gehört hat, einem südafrikanischen Staat. Und dass mir jetzt jemand zum ersten Mal jemand von Lesotho erzählt hätte, wahrscheinlich bei der Vorbereitung der Zölle. Denn Lesotho hat 50% Zölle verhängt gekriegt. Ne? Und der Hintergrund ist, dass die versuchen, sich irgendwie zu industrialisieren. Und es gibt ein paar US-Konzerne, die da Klamotten zusammen nähen lassen, ne, und damit verdient Lesotho ein bisschen und kriegt erste Ansätze einer wenigstens Textilindustrie, ne, wenn überhaupt. Ja, die sind jetzt praktisch am Ende, wenn diese 50% Zölle wiederkommen. Ne. Im Moment sind sie ja ausgesetzt, aber gut, man wird es sehen müssen. Das ist also ein Punkt, mit dem Trump arbeitet, und mit dem arbeitet er auch gegen Deutschland und die EU. Hat er sowieso gefressen, die EU, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem, weil er sagt, die EU zockt die USA ab. Und ja, das ist eine komplexe Geschichte. Es gibt ja immer die Sache mit den Zöllen, dass zum Beispiel die EU viel mehr, nämlich ich glaube 10% Zölle auf die Einfuhr von Pkw verhängt, die USA aber nur, ich glaube, 2% oder sowas, eine viel geringere Zahl. Ne, also, wobei das auch ein bisschen verkürzt gedacht ist, denn die USA verhängen 25% Zölle auf die Einfuhr von SUVs. Ne, und in den USA werden fast nur SUVs und diese Pickups verkauft. Das heißt also, die Autos, die eigentlich in den USA verkauft werden, die kann man nur mit einem hohen Zoll in die USA liefern. Deswegen haben alle Konzerne, die solche Autos bauen, fast alle, haben halt dann die Fabriken in die USA gebaut. Also all das ist ein schwieriges Kapitel, müssen wir auch nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Ich denke, der Hintergrund ist auch interessant, denn da gibt es inzwischen eine Debatte in Denkfabriken drüber. Der Trump sagt ja immer, ja, er will damit auch Löcher im Haushalt stopfen. Und das ist wohl nicht so ganz aus der leeren Luft gegriffen. Die Sache ist, die USA sind, wie Rolf ja vorhin schon beschrieben hat, stark verschuldet. Es gibt inzwischen erste Untersuchungen aus den USA, die sagen, das wird wirklich akut. Eine aktuelle Untersuchung von der University of Pennsylvania, die sagt, in 20 Jahren, wenn nicht wirklich hier jemand das Ruder entscheidend rumreißt, sind die USA in 20 Jahren in einem Zustand, wo der Staatsbankrott früher oder später nicht mehr zu vermeiden ist. Definitiv nicht mehr. Kann falsch sein, die Studie, weiß man nicht. Ne? Aber die Lage ist so, dass solche Studien schon zustande kommen. Und der Trump will mit diesen Zöllen vielleicht 400, 500, 600 Milliarden US-Dollar kassieren, und damit kann man schon ein bisschen was stopfen. Das ist wohl ein Argument bei dem Ganzen. Es gibt noch einen anderen Kontext, darauf möchte ich später zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, der Trump versucht eben die EU dazu zu kriegen, eben seinen Vorstellungen in gewisser Hinsicht zu folgen. Und zwar vor allem in der Hinsicht, dass er will, dass die EU eben Fabriken in die USA, nicht die EU, also EU-Mitgliedstaaten, Konzerne aus EU-Mitgliedstaaten, Fabriken in den USA errichten, um die Reindustrialisierung der USA voranzutreiben. Er will aber zum Beispiel auch, dass die EU-Staaten mehr US-Flüssiggas kaufen. Hier eine Tabelle, die den Anstieg der US-Flüssiggasexporte zeigt. Es gab mal eine Zeit, hier um 2005, da haben die USA Flüssiggas importiert. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, ne? Aber seit ungefähr 10 Jahren fracken die ja wirklich so wie blöd, dass sie seitdem eben auch wie blöd exportieren können. Und Trump hat es dann nochmal beschleunigt. Biden hat es weiter beschleunigt, ja, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Und Trump will jetzt nochmal mehr Gas geben, sozusagen, Flüssiggas geben. Und die EU soll eben auch mehr davon kaufen. Das ist nicht alles. Trump setzt die EU und damit auch Deutschland inzwischen auch auf anderen Feldern unter Druck. Bekanntes Beispiel Grönland. Hier einfach mal ein Titelblatt von einer Studie aus einer Denkfabrik, nämlich von dem European Council on Foreign Relations, der sich mit dem Thema beschäftigt. Das ist nur eine kurze Stellungnahme hier, aber man sieht die Sache mit Grönland, dass nämlich Trump droht, Grönland zu annektieren auf die eine oder andere Weise oder zu kaufen, wenn es denn käuflich wäre. Hier ein Trump-Flugzeug in Nuuk, eben der Hauptstadt von Grönland, ein Teil Dänemarks bis heute. Ja, das zeigt eben doch, wie ernst wirklich die ganze Sache ist. Das ist natürlich für die EU und auch für Deutschland ein totaler Affront, dass ein Land, das offiziell noch verbündet ist, sagt, ja, ich annektiere jetzt mal gerade einen Teil eines von euren Mitgliedstaaten, ne, nämlich von Dänemark. Das ist schon also jenseits aller anderen Aspekte auch in dieser Hinsicht eine wirklich krasse Provokation. Was steckt dahinter? Es steckt durchaus strategisch was dahinter. Das hier ist wieder eine kleine Karte, die ich jetzt dokumentiert habe aus der Stiftung Wissenschaft und Politik, ein Ausschnitt daraus. Und dieser Ausschnitt zeigt die Arktis, mal von oben gesehen. Man sieht hier die USA, hier Alaska, wo die USA Arktis-Anrainer sind, hier Kanada, was die USA ja bekanntermaßen auch annektieren wollen. Ja, und hier ist Russland. Und Russland hat eigentlich die allerlängste Küste und ist auch am allernächsten an der Arktis dran. Und in der Arktis, was ist da? Klimawandel, ne? Das Eis schmilzt. Und es kann sein, dass schon in 5 Jahren der erste eisfreie Sommer da bevorsteht. Eisfrei heißt nicht, dass da kein Eisbrocken mehr im Wasser ist, ne? Aber das heißt, dass man überall fahren kann. Das zählt dann als eisfrei. Und das kann schon 2030 der Fall sein. Ne? Man weiß es nicht. Also bald. Und das bedeutet nicht nur, dass da neue Rohstoffvorräte unter dem Meeresgrund zugänglich werden, sondern vor allem auch, dass diese ganze Region auch strategisch, auch militärstrategisch wichtig wird. Im Kalten Krieg war die nur wichtig, weil man da halt Raketen aus der Sowjetunion rüberfeuern konnte. Ne? Also sozusagen als Überflugsgebiet war die Arktis wichtig. Aber künftig kann sie durchaus eben auch als Durchfahrgebiet oder sogar als Operationsgebiet wichtig werden für Militärs. Und in so einer Perspektive ist es dann für die USA natürlich sehr, sehr wünschenswert, Grönland zu besitzen und hier mitten in der Arktis zu stecken und nicht nur irgendwo am Rand in Alaska, ne? Und vielleicht auch noch die ganzen kanadischen Inseln hier zur Verfügung zu haben. Das ist also das Ziel der US-Politik und ja, damit provoziert natürlich, das ist ein direkter Angriff eigentlich der USA auch auf die EU und damit auch auf Deutschland, eben die Forderung, Grönland annektieren zu wollen. Aber wie gesagt, das hat einen strategischen Hintergrund. Und die US-Angriffe auf Deutschland und die EU gehen inzwischen noch viel weiter in die Innenpolitik rein. Hier der Elon Musk zu sehen auf dem AfD-Wahlkampfauftakt in Halle, wo er die AfD unterstützt hat, was er schon vorher mehrfach getan hat, auch danach mehrfach getan hat. Er ist nicht der Einzige, auch der J.D. Vance, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, der hat ja auch mehr oder weniger unverhohlen auf der Münchner Sicherheitskonferenz zur Wahl der AfD aufgerufen und sich anschließend noch mit der Alice Weidel von der AfD getroffen. Dann fragt man sich, was soll das alles? Das Problem ist, dass ich will es jedenfalls so sehen und ich denke, es gibt auch Belege dafür, dass da wirklich eine Strategie dahinter steckt. Und zwar die Strategie, die Fraktion in den USA, die rechte Fraktion um Trump, mit Verbündeten in Europa zu versehen, sich selbst auch in Europa stärker zu verankern und dort die eigenen Positionen voranzutreiben. Warum? Es gibt eine fürchterlich enge transatlantische Kooperation, ne? Bekannt die Atlantikbrücke zum Beispiel. Merz war der lange der Chef. Es gibt auch alle möglichen Kulturorganisationen, Sportgeschichten, also was weiß ich, auf allen gesellschaftlichen Ebenen gibt es eine enge Zusammenarbeit. Aber das ist immer das alte US-Establishment und das alte Establishment hier. Trump ist eine neue Fraktion. Die sind nicht vernetzt oder nicht so gut vernetzt. Und die suchen jetzt natürlich auch nach Verbündeten hier in Europa. Das ist so der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, Trump sagt ja immer, er mag die EU nicht. Warum mag er die EU nicht? Er sagt immer, die EU sei gegründet worden, um die USA über den Tisch zu ziehen, handelsmäßig. Das ist in der Form natürlich verkürzt, aber irgendwie auch nicht ganz falsch, denn natürlich ist die EU auch gegründet worden, um, jetzt mal aus Sicht des deutschen Kapitals, eben einen Körper, einen Staatenkörper zu haben oder einen Staatenkartell zu haben, mit dem man in der Lage ist, mit den USA zu rivalisieren. Das ist ja schon so. Und das stört den Trump halt ganz gewaltig, deswegen ist er gegen die EU. Und das passt übrigens auch in diese rechten Milieus gut rein. Denn diese Rechtsaußenmilieus, das sind ja welche, die schwadronieren von Globalismus und von der Supranationalität, nationalen Welt, die uns hier überfremdet, all diese Geschichten, die sind ja ganz stark auf Nationalstaaten orientiert. Und ja, die Rechte in den USA sagt, oh, in Europa, das ist auch die EU, so ein supranationales Ding, ist ja hässlich. Ne? Eigentlich bräuchte man ja wieder die alten schönen Nationalstaaten, so würden die das formulieren. Und das ist genau das, was die extreme Rechte hier ja auch sagt. Ne? Also die ganzen Faschisten von Le Pen bis zu den Faschisten in der AfD oder wie auch immer. Ne, das ist ja genau diese Linie. Und das passt auf der ideologischen Ebene gut, die Zusammenarbeit mit der äußersten Rechten hier in Europa. Und von daher eben diese Zusammenarbeit mit der AfD in Deutschland, diese Unterstützung für die AfD in Deutschland, das ist eigentlich was, was aus Sicht eben dieser Leute ideologisch Sinn macht. Was aber wiederum auch aus Sicht von Trump strategisch Sinn macht. Denn das Ziel von Leuten wie, sagen wir mal, jetzt aus der AfD oder auch die Le Pen in Frankreich oder auch Orban in Ungarn, die wollen die EU nicht abschaffen, das stimmt, aber sie wollen die EU reduzieren. Sie wollen sie reduzieren zu was, was so ein so Europa der Nationen ist, so der Begriff, der da oft verwendet wird. Ne? Also, ja, genau, also so ein lockereres Bündnis wäre und die Fraktion um Trump in den USA sagt, das ist was, womit wir besser klarkommen. Da könnten wir besser spalten zum Beispiel. Und ja, das ist eigentlich ein gefundenes Bündnis, wenn man so will. Das wird inzwischen wirklich tief verankert, unter anderem über eine Stiftung, die Heritage Foundation. Die war bis vor kurzem hierzulande völlig unbekannt. Dann hat sie ein hässliches, 1000 Seiten dickes Papier produziert, was kein Mensch lesen konnte. Leider, denn dieses Papier letztes Jahr produziert, enthält das, was Trump jetzt umsetzt. Ne? Project 2025 heißt das Ding, ne? Also Projekt 2025. Und das hat genau die Vorschläge, die Trump jetzt realisiert, die sind in diesem Papier von der Heritage Foundation entwickelt worden. Und diese Heritage Foundation, die wiederum verankert sich jetzt auch in Europa und zwar genau bei der extremen Rechten, also bei diesen ganzen fürchterlichen Gestalten von Le Pen. Es gibt ja im Europaparlament diese Fraktion Patrioten für Europa, wo die Le Pen drin ist, die FPÖ ist drin, Vox ist drin aus Spanien, alles solche Gestalten. Und mit dieser Fraktion hat die Heritage Foundation inzwischen eine Partnerschaft. Die besuchen sich gegenseitig, ne? Und hier ein Papier der Heritage Foundation, die europäische Rechte lernt vom Trump-Tornado. Und jetzt gerade heute haben die in Budapest eine Tagung angefangen. CPAC Hungary heißt die, nochmal ein anderes Kapitel, müssen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen, aber genau dieses Milieu trifft sich heute in Ungarn. Da sind hochrangige Politiker dabei, ehemalige Ministerpräsidenten, der aus Polen, der Morawiecki zum Beispiel, der Orban ist selbst dabei, seine Minister sind mit dabei, Leute vom RN sind dabei, also von der Le Pen-Partei in Frankreich sind dabei, AfD weiß ich nicht genau, aber diese ganzen Gestalten, ne, die ein reduziertes Europa sozusagen wollen, liegt mir jetzt fern, die EU zu verteidigen. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, aber das ist einfach eine Beschreibung von deren Zielen. Ne? Und das ist genau das, worauf eben Trump auch abzielt. Und das ist natürlich an die herrschenden Klassen in den Staaten, andersrum, an denjenigen Teilen der herrschenden Klassen in den Staaten der EU, die davon profitieren, von der heutigen EU, ist das natürlich eine Kampfansage. Und das sind wirklich die führenden Kreise des Großkapitals, die von der EU, wie sie heute ist, noch profitieren. Also das ist durchaus eben ja, ein ernster Konflikt. Gut, der Konflikt wird inzwischen von der EU angenommen, auch erwidert. Die EU fängt an, vorsichtig sich zu wehren dagegen oder zurückzuschlagen. Ein Beispiel dafür, kürzlich hier eine Überschrift aus dem Handelsblatt. Tech-Konzerne gemeint waren Meta, also Facebook und Apple. Die müssen 700 Millionen Euro EU-Strafe zahlen wegen irgendeinem Verfahren. Es gibt eine ganze Reihe von Verfahren, die da anhängig sind, weil diese US-Konzerne halt gegen europäische Mediengesetze verstoßen. Das ist nun wiederum kein Zufall, denn diese europäischen Mediengesetze wurden schon auch so konzipiert, dass US-Konzerne gegen sie verstoßen, weil man eben die eigene Branche, die eigene KI-Branche zum Beispiel unterstützen will. Deswegen haut man den US-Konzernen da irgendwelche Regeln rein. Aber gut, da wird sich jetzt heftig gestritten. In diesem Milieu ist natürlich umso pikanter, als Elon Musk ja bekanntlich ganz eng in der Regierung aktiv war, auch wenn er heute offiziell gesagt hat, dass er sich zurückzieht. Aber das muss man ja auch nicht glauben, dass er da keine Rolle mehr spielt. Und selbst wenn nicht, die aktuelle US-Regierung ist halb voll von irgendwelchen Milliardären aus dem Silicon Valley, inklusive dem Vizepräsidenten, der genau aus diesem Silicon Valley Milliardärsmilieu kommt. Gut. Was die EU noch macht, ist, es gibt ja in den USA massiv Ärger mit den Hochschulen, in deren Freiheit Trump ganz massiv eingreift. Und da wandern inzwischen wirklich Leute ab. Also Spitzenwissenschaftler teilweise, teilweise auch Studierende oder auch Nachwuchswissenschaftler. Choose Europe for Science. Ne? Also wählt Europa für die Wissenschaft. Es gibt aktive Abwerbeprogramme nicht nur der EU, sondern auch Deutschlands inzwischen, die versuchen halt US-Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hier nach Deutschland oder zumindest in die EU zu kriegen. Und das ist eine hochgefährliche Sache, denn diese ganzen Geschichten von irgendwelchen Chip-Produktionen bis hin zu KI, dafür brauchst du Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder hochqualifizierte Leute auf jeden Fall. Das kann man nicht einfach so machen. Und wenn man die hochqualifizierten Leute abwirbt, ist das eine Kampfansage an die USA natürlich. Man sieht, wie die Machtkämpfe da wirklich auf allen Ebenen ausgetragen werden und sich immer weiter zuspitzen. Gut, diese Machtkämpfe, wie gesagt, auf allen Ebenen im Moment. Und in Deutschland gibt es eine Debatte. Die Debatte ist forciert worden, zuletzt oder an einer entscheidenden Stelle, ausgerechnet von Friedrich Merz. Friedrich Merz, ihr wisst es alle, ehemalige Vorsitzende der Atlantikbrücke, ehemals bei BlackRock, ne? Also von daher der Parade-Transatlantiker eigentlich in den deutschen Eliten. Und viele sagen ja, das ist ja jetzt der BlackRock-Agent in der deutschen Regierung. Ne? Also teile ich nicht, aber gibt ja Leute, die sowas sagen. Gut, was sagt jetzt Friedrich Merz? Eine Stunde nachdem er das Wahlergebnis erfahren hat, das klargemacht hat, er wird mit der SPD regieren können. Er sagt, das wichtigste Ziel sei jetzt, mit Blick auf diese ganzen Konflikte mit den USA. Und mit diesen Konflikten hat er jetzt nicht nur die ganzen Streitigkeiten gemeint, die ich in den letzten paar Minuten beschrieben habe, sondern natürlich auch den Konflikt im Ukraine-Krieg. Ne, ganz wichtige Sache. Das alles hat er gemeint. Und er hat gesagt, das Wichtigste sei es jetzt erstmal, Zitat, Einigkeit in Europa, Zitat Ende, herzustellen. Dann aber müsse es, wie der wörtliche Zitat, absolute Priorität haben, so schnell wie möglich Europa so zu stärken, dass echte Unabhängigkeit von den USA, Zitat Ende, möglich ist. Ne? Also die Vision, die er da aufgemacht hat, ist eben eine eigenständige Weltmacht Europa, EU, wie auch immer sie sich dann betitelt, die unabhängig von den USA und vielleicht auch gegen die Interessen der USA handlungsfähig ist. Gegen die Interessen der USA, nicht gegen die USA. Ne? Das ist nochmal ein anderes Kapitel. Er hat dann gesagt, wieder wörtliches Zitat, ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss. Ne? Und das ist, glaube ich, ehrlich gemeint gewesen, dass er sich das so in dieser Form, in dieser Situation nicht eben vorhergesagt hätte. Aber gut, wie auch immer. Jedenfalls die Perspektive, dass die EU eine eigenständige Weltmacht wird, auf Augenhöhe mit den USA, die ist aktuell wieder eine, die sozusagen in der Außenpolitik ganz direkt auf der Tagesordnung steht. Das ist nichts anderes als die alte Idee von Franz Josef Strauß, Ende der 60er Jahre, Entwurf für Europa. Ne? Und die alte Idee, die immer schon hinter der EU gesteckt hat, aus deutscher Perspektive. Aber gut, sie wird wieder richtig aktuell jetzt. Es ist inzwischen mehrfach von verschiedenen Leuten gesagt worden, von Pistorius, aber inzwischen auch von Merz, dass die vorhaben, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Streitkraft Europas zu machen. Konventionell. Die Atomgeschichte ist nochmal eine andere Frage. Können wir vielleicht in der Diskussion darauf eingehen, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht ganz zentral angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Aber gut, die konventionellen Streitkräfte natürlich eine ganz wichtige Frage. Wer würde von profitieren? Natürlich ganz besonders Rheinmetall, ne, einer der großen Profiteure der Aufrüstung jetzt. Und ihr wisst es alle, die Aufrüstung soll bedingungslos vorangetrieben werden, mit Open End sozusagen. Also es gibt die Möglichkeit, jetzt bis zu 500 Milliarden Euro Schulden für die Infrastruktur aufzunehmen, darunter natürlich auch militärisch nutzbare Infrastruktur. Und für die Aufrüstung der Bundeswehr gibt es überhaupt keine Schuldenobergrenze. Ne? Da kann man machen, was man will, jetzt in Zukunft. Es gibt bestimmte Grenzen und die Grenzen sind da, wo die Fabriken sind. Also Rheinmetall hier zu sehen. Rheinmetall baut gerade wie blöd, die stampfen Fabriken aus dem Ende, wo es aus dem Boden, wie es nur geht. Oder widmen Fabriken um. In Neuss zum Beispiel haben die Autoteile produziert. Da wollen sie jetzt, ich glaube, Raketenteile oder was auch immer. Also jedenfalls Rüstung produzieren. Nur, das hat seine Grenzen. Man kann nicht einfach hier mit dem Finger schnippen und plötzlich stehen da 100 Panzerfabriken. So laufen die Dinge nicht. Also erstmal braucht man das Material dafür, man braucht das Know-how dafür. Das muss gebaut werden, das frisst Arbeitskraft. Man braucht das Personal dafür. Ne? Großes Problem. Personal für Rüstungsfabriken. Rar hier, selten in Deutschland. Was die jetzt machen wollen, ist halt Autofabriken zu nutzen, wo eben die Autokonzerne wahrscheinlich abbauen wollen, also reduzieren wollen, wegen der so sinkenden Produktion. Und gut, zwischen der Auto- und der Panzerproduktion, da sind immer noch Unterschiede, aber da gibt es wohl Überschneidungen, da kann man die Leute dann umlernen. Das funktioniert wohl, das ist das, was die vorhaben. Aber ob es wirklich so schnell geht, wie sie wollen, wird man sehen müssen. Sie wollen aber auf jeden Fall so schnell wie möglich, das ist schon mal klar. Und sie wollen auch die Nummer eins in Europa werden dabei. Das ist auch eine realistische Perspektive, muss man dazu sagen, wenn die ihre Rüstungsvorhaben durchkriegen. Denn im Moment sind sie das nicht. Sieht man hier ein leider etwas schlecht geratenes Foto. Das ist die FAZ von gestern. Da ist ein ganz simpler Zählvergleich bei den Kampfpanzern zum Beispiel, links oben. Ne? Hier haben die sich die Mühe gemacht, mal die Kampfpanzer in den europäischen NATO-Staaten zu zählen. Was stellt sich raus? Vorne liegt die Türkei, gut, nochmal eine andere Kategorie irgendwie. Dann kommt Griechenland, dann kommt Polen, viel mehr Panzer als Deutschland. Dann kommt Deutschland, also Nummer vier hier. Dann kommen Spanien, Großbritannien, Frankreich und andere. Also vorne liegt Deutschland bei Panzern noch nicht. Bei Kampfflugzeugen, hier schaut es auch nicht so viel besser aus. Da sieht man auch ganz oben die Türkei, dann Frankreich sehr stark, auch wieder Griechenland stark. Okay, dann schon Deutschland etwas vor Großbritannien, das heißt schon was. Gut, dann bei den Soldaten, auch da sieht man längst nicht Spitze. Da ist noch einiges aufzuholen, bei der Marine sowieso. Flugzeugträger keine hierzulande. Ja, noch, ne? Also da sind sie dran. Es gibt inzwischen schon eine Diskussion, was denn überhaupt mit dem 2 plus 4 Vertrag ist. Da steht da drin, Bundeswehr nur bis 300 noch was Soldaten, 1000 noch was Soldaten ausbauen. Kann man das hinnehmen? Und es gibt Überlegungen, ernsthaft, von ernsthaften Leuten, gilt denn der 2 plus 4 Vertrag überhaupt noch? Der ist doch unter völlig anderen Bedingungen geschlossen worden. Ne, da war doch Frieden in Europa und jetzt ist Krieg in Europa. Gilt der da noch? Ne, es gibt irgend so eine juristische Klausel und es gibt einige Heinis, die sagen, diese juristische Klausel, Vertragsklausel kann man anwenden, um den 2 plus 4 Vertrag für ungültig zu erklären. Kommt wahrscheinlich vielleicht noch nicht so durch, vielleicht aber doch, wer weiß. Ne? Also, aber da operieren die dran rum. Gut, Zerstörer und Fregatten, auch bitteres Bild, ne? Dramatisch. Frankreich vorne, Italien, Türkei, Großbritannien, Griechenland. Deutschland mit gerade mal 11 Zerstörern und Fregatten und U-Boote auch da. Gut, also der Merz hat wohl so einiges vor. Das Ding ist aber, das Ding ist, wenn man jetzt wirklich auf Teufel komm raus aufrüstet und Es ist ja auch so, dass die EU praktisch die Schleusen dafür geöffnet hat, denn es gibt ja auch diese EU-Schuldenregeln. Und wenn die Bundesregierung jetzt sich wie blöd verschuldet, verstößt sie irgendwann auch gegen EU-Regeln. Gut, das kann man machen, aber es gibt halt wieder Ärger, ne? Und irgendwann gibt es dann zu viel Ärger, hat man eh genug in der EU. Also hat die EU diese Regeln auch mehr oder weniger aufgehoben. Jetzt können also alle sich wie blöd verschulden, wenn sie es können. Sie können aber nicht alle. Das ist das Problem. Frankreich zum Beispiel ist heute schon mit, ich glaube, 116% seines Bruttoinlandsprodukts so stark verschuldet, dass eine wirklich dramatische weitere Verschuldung dazu führen würde, dass möglicherweise Frankreich von diesen Ratingagenturen runtergestuft wird, dass die Staatsanleihen nicht mehr gekauft werden, die Raten dafür raufgehen, also die Kredite teurer werden und Frankreich in eine Finanzkrise reinschlittert, so wie Griechenland vor 15 Jahren. Ne? Das ist eine realistische Perspektive für Frankreich und deswegen sagt Frankreich, wir wollen rüsten, aber wir rüsten nicht. Wir nutzen die Spielräume nicht aus, ne? Weil dann würden wir in die Finanzkrise reinrutschen. Italien sagt genau dasselbe. Ne? Und damit sind sozusagen in den innereuropäischen Verhältnissen die entscheidenden Rivalen, der Bundesrepublik außen vor. Das heißt also, der militärische Durchmarsch Deutschlands ist jetzt zum ersten Mal wirklich eine realistische Perspektive. Zumindest auf Rüstungsebene. Das wird einige Jährchen dauern, weil, wie gesagt, es dauert, bis diese ganzen Panzerfabriken mal stehen und die Panzer dann auch gebaut werden. Und da kommt ja noch unheimlich viel dazu. Da kommt immer dazu, dass man Drohnen braucht und Satelliten braucht in der heutigen bei den heutigen Kriegsstrategien. Das ist also riesig komplex. Aber gut, es gibt tatsächlich zum ersten Mal diese Chance und das ist was wir, denke ich, wirklich sehr, sehr genau beobachten müssen und auch thematisieren müssen. Denn eine militärische Dominanz Deutschlands in der EU, das ist schon nochmal eine andere Kategorie. Ironischerweise hat das, ich glaube, der italienische Verteidigungsminister, einer von der rechten Meloni-Partei, hat das gesagt, dass ein militärischer deutscher Rüstungsdurchmarsch in Europa ja nicht überall gut ankommt. Ja, aber sagt ausgerechnet irgend so ein Rechter. Ja. Das ist eine mögliche Perspektive. Das wäre ein Schritt tatsächlich in Richtung auf eine Weltmacht EU auf Augenhöhe mit den USA. Ob das wirklich was wird, man wird es sehen müssen. Das hängt noch an vielen anderen Faktoren. Es gibt offensichtlich Unstimmigkeiten. Es gab vor ein paar Tagen wieder einen Leitartikel in der FAZ von Nicolas Busse, der wirklich ein guter Orientierungspunkt ist für die Debatten, finde ich jedenfalls, die in den Eliten da geführt werden. Und der hat gesagt, der Wadefuhl hat jetzt gerade was gesagt von wegen eng mit den USA zusammenarbeiten auf allen Ebenen. Ich habe doch gedacht, der wollte jetzt hier eigene Weltmacht EU aufbauen. Das hat er nicht so formuliert, ne, aber sinngemäß. Das heißt, der hat da wirklich den Wadefuhl heftig angeschossen. Dafür, dass er eben nicht auf diese harte europäische Karte setzt. Offensichtlich Unstimmigkeiten. Vielleicht taktiert der Wadefuhl, fährt in die USA und sagt, ja, wir sind gute, beste Freunde, klar, ne, und hinterrücks rüstet er auf wie blöd, macht Politik gegen die USA, kann alles sein, man weiß es nicht. Ne? Also es ist total unübersichtliche Zeit gerade. Aber das sind sozusagen die Markierungspunkte, an denen gerade gearbeitet wird. Und letzter Gedankengang, der ist auch fast tagesaktuell. Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat sich vor 2 Tagen geäußert in einer interessanten Weise. Sie hat gesagt, das schleppende Vertrauen in den Dollar bietet die Chance, das Profil des Euro aufzubessern, ne? Also den Euro zu einer stärkeren Währung zu machen. Das ist eine hochkomplexe, aber hochinteressante Geschichte. Der Trump will ja die USA wieder industrialisieren, ne, um Stahl und Waffen herstellen zu können, wie es dieser Typ von der SVP da zugespitzt hat. Der Trump braucht deswegen eigentlich einen schwächeren Dollar, ne, um nicht von der auswärtigen Exportindustrie überrollt zu werden. Der Trump hat also alles Mögliche gemacht und er hat es jetzt tatsächlich erreicht, dass der Dollar schon ein bisschen schwächer ist. Und mal ehrlich gesagt, bei dem seiner Politik würdet ihr jetzt in Dollar investieren? Also ich weiß nicht, ob ich es würde. Also das überlegen sich halt manche im Moment. Von daher ist das schon so ein kritischer Punkt. Das ist interessant, denn damit hat der Trump sich auf der einen Seite zwar einen Erfolg geholt, auf der anderen Seite aber in den Fuß geschossen. Denn ein Dollar, wo nicht mehr alle rein investieren, der kann auf Dauer nicht die alleinige Weltleitwährung sein. Auf jeden Fall nicht die alleinige Han oder die dominante Handelswährung. Also mit der Dollar-Dominanz wird es schwierig, wenn der Trump so weitermacht. Also heikle Sache. Und jetzt sagt die Lagarde, der Trump will ja einen schwächeren Dollar. Und der Trump hat ja immer die EU kritisiert, dass sie mit ihrer EZB-Politik halt immer dafür sorgt, dass der Euro schwächer bleibt als der Dollar zugesehen oder nicht so stark ist, wie er eigentlich sein könnte. Gibt es Argumente, die dafür sprechen? Müssen wir nicht ins Detail gehen, aber jedenfalls sinngemäß hat der Trump immer gesagt, die Lagarde ist die Böse, ne? Weil die sorgt für einen schwachen Euro. Ich hasse die Lagarde. Und jetzt sagt die Lagarde, okay, ne, wir können dafür sorgen, dass der Euro stärker wird. Machen wir, kein Problem. Dann kannst du die Vereinigten Staaten reindustrialisieren. Aber wir kriegen dafür halt den Euro als eine vielleicht zweite Weltleitwährung, wer weiß. Ne, also auf jeden Fall einen Aufstieg des Euro im Welthandel. Ne, und damit einen Machtgewinn, auch einen Vorteilsgewinn für die herrschende Klasse in Deutschland. Denn ein stärkerer Euro ist für die auch nicht schlecht. Die haben zwar mit ihren Exporten vielleicht dann einige Schwierigkeiten mehr, aber sie haben dafür andere Vorteile bei den Importen zum Beispiel, Importen von Rohstoffen etwa, oder auch in anderer Hinsicht. Gut, das ist also die jüngste Kehrtwende praktisch in den Auseinandersetzungen zwischen den USA und der EU, die wiederum auch dazu führen könnte, dass die EU, wenn das alles so läuft, tatsächlich militärisch vielleicht irgendwann zumindest halbwegs auf Augenhöhe mit den USA kommen könnte und dann vielleicht auch mit dem Euro auf Augenhöhe mit dem Dollar kommen könnte. Und das wären schon mal zwei ganz wichtige Elemente, bei denen man aufholen kann. Das ist alles sehr plötzlich und das ist auf einer sehr, sehr wackeligen Grundlage. Denn das, was Rolf vorhin für die Krise beschrieben hat, ne, das ist ja so. Es ist ja eine massive Krise hier, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt eigentlich. Vielleicht am stärksten in Deutschland, aber egal, ne? Und an dieser Krise, da kann man zugrunde gehen. Gleichzeitig winkt eben sowas wie tatsächlich der Aufstieg zu einer Macht auf Augenhöhe, halbwegs zumindest mit den USA. Also eine wirklich, wirklich haarsträubende Situation eigentlich, in der plötzlich sehr viel möglich ist, zumindest denkbar ist, und wo sich zudem die Verhältnisse wirklich alle 3 Tage völlig neu strukturieren, weil der Trump irgendeine komplett neue Entscheidung fällt oder irgendwas anderes passiert. Also sehr, sehr unübersichtlich, aber auch sehr, sehr spannend irgendwie. Wenn es nicht so gefährlich wäre, wäre es wirklich spannend. Gut, damit würde ich jetzt erstmal aufhören. Wir können alle möglichen Themenfelder in dem Bereich, da gibt es noch viele, noch diskutieren, aber sonst würde ich noch mehr überziehen und das will ich nicht.
Danke, Jörg.
Danke fürs Zuhören.